I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Was gibt's denn da zu lachen?
Jetzt habe ich ja das letzte Mal gesagt, du, damit der Klang besser ist und du nicht über Telefon kommst, verschieben wir das nochmal eine Woche, die neueste Ausgabe von den 100 besten Filme aller Zeiten.
Ja.
Und jetzt hör mal, wie wir klingen. Also jetzt ist
naja,
der,
sind
jetzt
ein bisschen halt angeschlagen.
Die,
ne?
Die Schnupfen-Variante, nicht das Telefon, sondern der Schnupfen.
Aber Betonung auf nur Schnupfen. Das ist doch gut. Also jetzt sind wir hier und jetzt arbeiten wir mit dem, was wir haben. Also,
aber es ist, glaube ich, um diese Jahreszeit normal.
Ja, genau. Ist vielleicht auch ein bisschen sexy so, wenn man so klickt. So ein bisschen
ich weiß nicht.
Hallo, hallo.
Also so eine raue Stimme ist, glaube ich, ganz cool. Aber ja. So eine verschnupfte nicht.
Ja, ich weiß nicht. Lass uns doch positiv denken.
Ja, immer positiv denken.
Also von daher, warte mal, ich trinke einen Schluck Tee.
So. Ich einen Schluck Kaffee. Awesome. Ich meine, wir sind ja gestern am Dritten Weltkrieg vorbeigeschrammt, alle waren besonnen und die Raketen landeten zwar in Polen, aber ist doch schön.
Lass uns doch den politischen Bezug raushalten, weil stell dir vor, das hört jemand in 2-3 Jahren, wenn es die Welt da noch gibt, und dann weiß der gar nicht mehr, was wir meinen.
Richtig.
Das ist doch Quatsch.
Ne? Unsere Filme sind ja was Zeitloses.
Genau.
Ach, wie schön.
Bleiben wir dabei. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten. Guten Tag, Herr Mayer.
Guten Tag, Herr Kuhlmann.
Seines Zeichens CEO of Podcast One.
Und
Podcast 1, Entschuldigung, ich habe es lustig gesagt, aber stell dir vor, da kommt jemand um die Ecke und dann will er das Podcast One nennen und dann kriegst du hier...
Nee, das sind die Amerikaner, genau.
Ja, eben, genau.
Aber unsere Marke ist auch eingetragen und geschützt, das ist schön und gut so. Und ich begrüße dich, den Filmgottpapst von Berlin.
Sag Stefan Kuhlmann dazu, sonst weiß er, welchen meint er denn? Ja, hallo, unsere lang recherchierte Liste, zusammengestellt aus Charts von Seiten wie Rotten Tomatoes oder IMDb und auch Box Office Mojo, Cinema Empire, Dark Horizon und so weiter und so fort. Die Liste haben wir nur schon vor einer Weile zusammengestellt. Mhm. Wir bleiben auch bei unserer Liste. Kann ja sein, dass irgendwie... Weiß ich nicht, ein Feuer bricht aus in der Filmbücherei der Welt und alle Filme werden vernichtet und dann gibt es eine neue Liste mit neuen Filmen. Nee, wir arbeiten immer noch mit unserer Liste,
immer
die wir
jetzt
lange recherchiert haben, die wir wirklich unter Schweiß in den Füßen halt zusammengestellt haben. Hier haben. Es ist eine Liste, die ja wirklich zum einen als Audiothek angelegt und zum anderen eines machen soll. Spaß. Oder Freude.
Am Film, genau. Und auch wieder alte Schätzchen. Nochmal unter neuer... alte Filmschätzchen nochmal unter neuer Betrachtung neu schauen.
Alte Schätzchen, ja eben, finde ich gut, ja. Glückselige Nostalgie, kann man auch dazu sagen.
Oh
vielleicht.
Ja.
Ein bisschen, ne? Also danke fürs Hören und Reagieren, kontakt@podcast-1.de, richtig?
Richtig, wobei da aufkommen könnte, dass wir nur alte Filme hier behandeln, das natürlich völliger Nonsens ist.
Stimmt ja nicht.
Genau.
Stimmt ja nicht, weil ich Nostalgie gesagt habe.
Kann auch durchaus ein Film aus dem letzten Jahr dabei sein. Aus den 70ern hatten wir schon auch ein paar 80er, 90er, 2000er, alles dabei.
Genau, also aber wenn die Welt besonders schlecht ist und das Leben besonders wenig Spaß macht, da kann ja auch schon der Blick in die Woche zurück nostalgische Gefühle hervorbringen. Wir freuen uns über jedwedes Feedback, positiv wie negativ, so wie von Holger 61. Der hat unter anderem geschrieben, am Anfang habe ich noch über Plätze gewundert, aber inzwischen verstehe ich, was ihr macht. Egal in welcher Reihenfolge, es ist eine super interessante Liste, danke. Trotzdem ist der Pate 3 Kacke.
Ja, also das muss ja jeder so sehen, wie er meint.
Ja, genau, den hatten wir auf Platz 96, das hat einigen nicht geschmeckt.
Ich verstehe aber, was er meint.
Der
ist auch ein bisschen kontrovers, der dritte Pate.
Ja, es gibt ein paar Filme, die kontrovers sind. Mhm. Aber das hat ja dann auch oft mit Geschmack leider zu tun. Mhm. Leider. Also es gibt ja Leute, die sagen, der und der Film ist super und der hat Milliarden eingespielt. Aber dann gibt es immer noch Milliarden Menschen auf der anderen Seite, die sagen, das ist absoluter Mist, ich kann das nicht sehen.
Das ist aber so wie mit Zitronengras im asiatischen Essen. Also der Pate 3, als ich das erste Mal sah, fand ich ihn auch völlig daneben. Beim zweiten, dritten Mal immer besser. Ne? Das ist auch so, manchmal muss man sich an die Dinge gewöhnen.
Ja, ja, da gibt es auch verschiedene Versionen und so und ich mag ihn inzwischen auch. Ich wette, wir werden noch ein ums andere Mal so Platzierungen haben, die auf heftige Reaktionen stoßen werden. Vielleicht auch die heutige Platzierung.
Naja, also das ist ein Film, den jeder erwartet.
Ich kann mir vorstellen, dass jemand sagt, was, so weit unten oder oben, je nachdem, genau, wie man das, die Tabelle
das,
hält.
Ja, ja, ja.
Das kann auch sein. Ne? Also in der letzten Ausgabe hatten wir auf Platz 45 Marvel's Avengers Endgame. Und heute auf der 44, in der 44. Ausgabe, lustiger Zufall, oder? Ja. Schnapszahl, warte, ja, in diesem Sinne trinken wir
einen Schluck Kaffee. Na, heute rappelt's im Karton,
würde ich mal sagen. Heute rappelt's im Karton. Aus dem Jahre 1994, in der 44. Ausgabe, auf Platz 44. Quentin Tarantinos Pulp Fiction.
Ja.
Oh, meine Güte. Der kultigste der Episodenfilme. Über das kleinkriminellen Pärchen Pumpkin und Honey Bunny, nicht wahr? Die einen Diner in L.A. überfallen zum Beispiel. Die raten dabei an den Auftragskiller Jules. Der ist mit seinem Partner Vincent Vega unterwegs. Sie haben einen Auftrag für ihren Boss Marcellus Wallace. Da sind sie mit der Beseitigung einer ungeplanten Leiche konfrontiert. Mhm. Der miese Wallace, der wiederum hat eine Rechnung zu begleichen mit dem Boxer Butch, der ihn übers Ohr hauen will. Oder übers Ohr gehauen hat.
Mhm. Die Fäden ziehen sich zusammen.
Und Vincent Vega, der hat ein extrem erfolgreiches Date. Folgenreiches Date mit Wallace' Frau Mia. Und innerhalb von 24 verrückten, coolen und brutalen Stunden kreuzen sich die Wege der Protagonisten auf zum Teil wirklich haarsträubende Art und Weise. Ladies and Gentlemen, Quentin Tarantinos Pulp Fiction.
Scotia Film präsentiert voller Stolz einen der herausragendsten Filme des Jahres. Den Gewinner der Goldenen Palme 1994. Den besten Film des Festivals von Cannes.
Ist ein interessanter Punkt. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so?
Naja, er verlässt die Stadt, geht nach Florida und hat mich gebeten, ob ich mich um sie kümmern kann, während er weg ist.
Dich um sie kümmern?
Nein, Mann, nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon, hier die Zeit vertreiben. Verstehst du, das ist so eine Art moralischer Test für dich selbst.
Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie sollen mich ausführen und alles tun, was ich will.
Du kannst auf jeden Fall Loyalität bewahren.
In der Nacht des Kampfes wirst du vielleicht einen leichten Stich spüren. Stolz tut nur weh, aber er hilft nie. In der fünften geht dein Arsch zu Boden.
Du musst zugeben, wenn man mit Streichhölzern spielt, verbrennt man sich.
Für so einen Auftritt sollten wir eigentlich Gewehre nehmen.
In großer Gefahr, nicht wahr?
Ich bin gewillt, die ganze Welt nach dem Scheißkerl zu durchsetzen.
Oh, tut mir leid, habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
Sie haben eine Leiche ohne Kopf in Ihrem Wagen in der Garage. Führen Sie mich hin.
Hassen Sie das nicht auch?
Was denn hassen?
Unbehagliches Schweigen.
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken und Bruce Willis.
Was gott's denn so, Freundchen?
Ich bin nicht dein Freund, Penner.
Verreckt, ihr verdammten Wichser, verreckt!
Pulp Fiction.
Du denkst wirklich daran auszusteigen?
Auf jeden Fall.
Was willst du dann tun?
Dann werde ich einfach über die Erde spazieren.
Was soll denn das schon wieder heißen?
Du weißt schon, wie Kane in Kung Fu.
Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber das ist ja auch gut. Du bist der Filmexperte.
Aber ich helfe dir mal mit dem Anfang.
Ja.
Weißt du noch, in welchem Kino du den gesehen hast? Fangen wir mal so an. Weißt du es noch?
Müsste ich eigentlich bei diesem Film wissen, ich komme ja aus Bielefeld, da war ich schon Jahre in Berlin, den habe ich, glaube ich...
Ja gut, da gab es kein Kino. Zopalas in den 90ern gab es ein Kino?
Ein Zopalas, glaube ich.
In Berlin im Zopalas?
Ja.
Ah, siehst du, ich habe ihn im Delphi gesehen.
Ah, auch schön.
Hier in Berlin. Mhm. Zweimal im Delphi gesehen. Das Ding ist, dass ich schon weit davor oder eben halt... Als er dann rauskam und auf Videokassette zum Ausleihen da war, habe ich Reservoir Dogs gesehen, ne? Quentin Tarantinos Film davor. Und ich war halt mega gehypt, ne? Wie so viele andere auch. Und alle haben schon gehört, so, oh Mann, der macht einen neuen krassen Film und dann soll der Travolta dabei sein. Und dann hat man da gehört aus Cannes und so, dass er da so abgeräumt hat und so abgefeiert wird. Also der Hype war schon krass vorher.
Aber das war doch sein wirklich großer Durchbruch letztendlich, der Film, ne? Weil die davor waren so, ja toll und beachtlich, aber so diesen internationalen Durchbruch,
Pulp Fiction, völlig richtig. Reservoir Dogs war halt sehr insidermäßig noch, ne? Den haben wir zwar einige gesehen, das war halt so dieses Ding, so, ey, hast du Reservoir Dogs schon gesehen? Ja, nee, ist der so geil, wie sie alle sagen, ja, dann hast du den halt mit deinen Kumpels auf Video geguckt. Aber der hat dann richtig, richtig eingeschlagen.
Und wie hieß der mit den Vampiren?
Der kam doch später erst, der mit den Vampiren.
Kam der nicht davor?
Der kam danach.
Ah, okay.
Gut. Aber reden wir noch drüber. Mhm, aus Gründen.
Ja, aus Gründen.
Der mit den Vampiren.
Ja.
Der Soundtrack, muss man auch sagen, der lief gefühlt irgendwie 10 Jahre bei allen rauf und runter. Also es ist ein absolutes Kultphänomen. Bis zum heutigen Tag, wenn ich dann als DJ unterwegs bin, dann passiert es gerne nochmal, dass irgendwie so das eine oder andere Tönchen aus dem Pulp Fiction Soundtrack aufgelegt wird. Und man muss auch sagen, dass dieser Film auch nach dem 5000. Mal immer noch wahnsinnig gut ist, weil man immer noch Sachen entdecken kann, beziehungsweise sich immer noch dran, in Anführungszeichen, erfreuen kann. Ich hatte auch so eine Phase, dann, wenn ich hab mitbekommen, der läuft irgendwie sowas, hast du gesehen, der läuft da gerade so, hast du mal reingeguckt, hast du 2, 3 Sequenzen geguckt und dann so wieder rausgeschaltet. Es gibt ja diese Filme, da ist man dann auch sofort drin. Hier ist man auch sofort drin. Dadurch, dass der Film so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist, ne? Der ist ja nicht chronologisch zusammengeschnitten, finde ich das bei diesem Film völlig okay, auch so mal nach 2 Sequenzen einfach auszusteigen. Da kannst du einen anderen.
So episodisch ist, ne?
Ich will damit sagen, ich muss den nicht jedes Mal dann bis zu Ende gucken. Also, ja. ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe.
Bruce Willis den Ball im Mund hat.
Ja, zum Beispiel. Es ist, ja. Das ist, die Szene ist geil, dann denkst du, da kommt noch die. Oder war das eigentlich schon? Moment mal, war das jetzt davor? Das kommt doch eigentlich danach, was davor und so.
Es sind so viele eingebrannte Bilder im Kopf durch diesen Film. Das musst du erstmal schaffen.
Ja, ja.
Ne? Also der Tanz, der Ball, Kofferraum, die Frisuren, einfach alles.
So viele Sprüche, die halt auch hängen geblieben sind. Warum hast du ihm ins Gesicht geschossen? Wir sind über den Huppel gefahren. Du bist über den Huppel gefahren. Ich glaube, dass diese Sequenz, wenn Vincent Vega und Jules, wenn die diese Leiche loswerden müssen, beziehungsweise den Wagen waschen und eben bei Quentin Tarantino, der ja mitspielt, da zu Hause sind, dieser White Trash Bude, ne, in diesem Haus. Und dann auch diese Klamotten anziehen. Ich glaube, dass das jetzt so nach all den Jahren so, glaube ich, zurzeit so meine Lieblingssequenz ist davon. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich den gesehen habe. Bestimmt 4 Millionen Mal. Ja, immer wieder. Zweimal im Kino. Nur zweimal im Kino.
Das ist aber für dich ungewöhnlich wenig.
Ja, oder? Ist nicht so viel.
Müsste man wieder tun.
so Festivals oder sowas kommt ja mal ab und so wird immer wieder im Kino gezeigt. Ja. Du kannst aber auch Kinos mieten, ne? Von daher können wir einfach mal im Kino gucken.
Aber es kostet, glaube ich, 500 Euro.
Vielleicht ist das ja nochmal eine Idee, über die wir nochmal irgendwie off-air reden müssen. Vielleicht, wenn wir mal die 100 besten Filme aller Zeiten live machen und irgendwie ein Kino mieten und vielleicht die Nummer 1 oder sowas. Wir können dann vielleicht mit den Leuten im Kino gucken.
Gut, eine gute Idee, die wird gleich mal abgespeichert.
Können die Leute auch was zuschreiben an kontakt@podcast-1.de?
.de,
Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Minuspunkt?
kontakt@podcast-1ausgeschrieben.de. So.
Viel ist gedreht worden, beziehungsweise gesagt worden über Pulp Fiction. Und da gibt es viele Specials auch darüber, ne? Und der Film ist von hinten bis nach vorne seziert worden. Wolltest du gerade noch was anderes sagen?
Ich lausche deinen Worten. Ich bin schon ganz gespannt auf die Fun Facts und so weiter.
Genau, ich habe halt mal 20 rausgesucht, die. Wirklich, also es gibt so viel zu erzählen, es sind so wirklich verrückte Sachen, die da passiert sind, beziehungsweise die drin versteckt sind und so weiter, Film im Film und so weiter, hier und dort. Gut, wir beginnen mit dem Skript bei den Fun Facts. Viele der Rollen im Film, im Skript hat Tarantino tatsächlich direkt für ganz bestimmte Schauspieler geschrieben. Er hat sich hingesetzt und gesagt, ich habe diese Ahnung, ich finde das geil und das geil, ich mag diese Art Filme, aber ich mag vor allen Dingen diese Schauspielerin, diesen Schauspieler, die finde ich geil. Und so hat er sich hingesetzt und das Skript geschrieben. Samuel L. Jackson zum Beispiel, für den hat er wirklich direkt diese Rolle Jules geschrieben, gleich mehr dazu. Oder auch Harvey Keitel und Tim Roth und Amanda Plummer, zu der auch gleich mehr. Auch die Rolle von Vincent Vega, die war für einen ganz bestimmten Schauspieler geschrieben. Nämlich für?
Nicht Vincent Vega.
Na, nicht John Travolta. Nicht Michael Madsen, nicht John Travolta, Michael Madsen, so,
ja.
So Konzentration. Michael Madsen, mit dem unter anderem, also ja auch mit Harvey Keitel und Tim Roth, hatte ja vorher Tarantino an Reservoir Dogs gearbeitet. Und da hat Michael Madsen ja diese berühmte Szene gehabt, wo dieses schöne Lied läuft und der dem Polizisten das Ohr abschneidet. Also es ist einfach Fun Times. Ja, ja. Und der sollte tatsächlich, diese Rolle Vincent Vega, sollte der Zwilling von Mr. Blonde sein, diese Rolle aus Reservoir Dogs. Und, also, ne, dass derselbe Schauspieler spielt und witzig ist der Zwilling, er ist es nicht, aber es ist halt jetzt so bla bla bla. Und Michael Madsen, der wollte das auch wirklich machen und hat gesagt, ja geil, bin dabei und so, aber dann kam es. 2 Wochen bevor das losging, hat er gesagt, nee, ich mach doch lieber einen Western, ich dreh doch lieber White Up. Und hat gesagt, nee, echt? Sorry Tarantino, ich mach's nicht.
Gut, der war jetzt auch nicht so, sagen wir mal, der hatte auch seine Erfolge, der Film, aber nicht zu verwechseln mit Pulp Fiction und seinem Erfolg, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob die deswegen dann jahrelang nicht miteinander gearbeitet haben und erst Jahre später bei Kill Bill Volume 2 oder bei Kill Bill wieder zusammengearbeitet haben. Aber die waren ja eigentlich ganz gute Kumpels und Madsen hat halt zu Tarantino gesagt, du, ey, sorry, ich will lieber White Herb drehen und ich bin jetzt hier nicht dabei.
Ich meine, es ist natürlich eine großartige Entscheidung gewesen, die den Film vielleicht auch noch ein Stück weit besser gemacht hat dadurch, dass eben Travolta die Rolle bekommen hat, der ja dann auch sein Comeback damit gefeiert hat. Ne?
Ja, die Idee mit Travolta zu arbeiten fand also Tarantino auch geil und hat dann halt sich dann darauf gestürzt und gesagt, ja okay, gut, also was heißt gut, ist halt so, dann nehmen wir den Travolta jetzt und hat dann nochmal so einen Testaufnahme gemacht, hat ihn dann da reingeworfen.
Diese Tanzszene ist ja ein großer Schlüssel in dem Film, ne? Ist ja auch so ziemlich in der Mitte, würde ich sagen, und das geht natürlich auch eigentlich nur mit Travolta, in Anlehnung an die alten Tanzfilme, finde ich. Für mich zumindest.
Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil also mit einem anderen Schauspieler hätte er halt anders getanzt. So.
Es hätte nicht so reingeknallt.
Ja, vielleicht, dass das dann halt nicht so cool und nicht so kultig geworden wäre. Ja, mag sein, weil der Travolta ja so den Hintern schwingen kann. Mhm. Ist möglich. Ist möglich. Aber wie gesagt, also Travolta hat die Rolle dann bekommen und es verhalf ihm ja zu so einer Art Don't call it a comeback, comeback. Also, ne, das war ja dann für ihn eigentlich ganz gut. Und da hat er nochmal so einen Schwung gekriegt. Der war ja so, das war so ein bisschen alles Kacke. So, ne? Das waren diese, guck mal, wer da spricht, Filme, die so.
Genau,
so,
er ist damit wieder in einem Genre angekommen, wo er vorher nicht unterwegs war. Und das hat ihm natürlich ganz viel geöffnet. Dadurch konnte er wieder ganz andere Rollen spielen und war mehr im Thriller-Bereich danach wieder tätig. Und davor diese Komödien und Tanzfilme war halt nur eine Richtung. Ne?
Genau. Genau. Butch, der Boxer, ne, im Film Bruce Willis, die Rolle war geschrieben für Matt Dillon.
Ah.
Den fand Tarantino halt auch wahnsinnig geil, hat die Rolle für Matt Dillon geschrieben. Und der hat aber zu lange überlegt. Der meinte, ich weiß nicht, das ist eigentlich schon ganz cool, du bist ein cooler Team.
Ich muss meine Mutter besuchen.
Ich weiß nicht, bleib hier grob.
Ja, zu lange überlegt.
Dann hat der so lange gewartet, dass halt Tarantino die Schnauze voll hatte, hat die Rolle dann umgeschrieben, hat sich dann den anderen Typen geholt, den er geil fand und mit dem er zusammenarbeiten wollte, eben Bruce Willis. Das war halt das Glück für den. Interessanterweise wollte Bruce Willis, der hat das Skript auch bekommen, das ist, hat Tarantino rumgereicht, Willis hat das Skript auch gehabt. Und der wollte Vincent Vega spielen.
Ja, ja,
er hat gesagt, ey, das ist eine geile Rolle, die wir spielen, Vincent Vega. Aber Tarantino meinte, nee, ich brauch dich jetzt hier für Butch, den Boxer, das ist geil, das machst du schon, das ist nice. Und auch so, bist du auch ein stämmiger Bursche, das kannst du doch auch.
Ja, da war er gut in Shape zu der Zeit.
Ja, Willis war ja auch nicht sauer. Ne? Für ihn war halt wichtig, hey, Hauptsache im coolsten Film 1994 dabei sein. Das hat er geschafft. Tarantino, das wissen einige Insider, der ist Fußfetischist.
Ja, das habe ich auch mal gehört. Ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast.
In so ziemlich jedem seiner Filme kommt halt eine Szene mit dem Fuß vor oder Füße.
Und Schuhen und Füßen.
Und Schuhe und Füße und Zehen und Wiggle Your Big Toe und so. Ich sag nur Kill Bill und so. Und, oder halt From Dusk Till Dawn, dieser Vampirfilm.
Der Vampirfilm.
Da gibt's ja auch was mit Füßen, sage ich mal. Der ist aber nicht nur Fußfetischist, sondern auch ein Brettspiel-Fan. Das findet er geil, ja. Monopoly und Spiel des Lebens und
absurd unterwegs.
Im Film kommen auch tatsächlich Spiele vor. Operation, das heißt, und Spiel des Lebens kommt vor. Operation ist bei uns bekannt als hier, wie heißt es, Dr. Bibber?
Das ist richtig, ja, die müssen die Zeit totschlagen und spielen Brettspiele, ne?
Genau. Und am Set hat Tarantino so Leute wie, also unter anderem John Travolta immer genötigt, mit ihm Brettspiele zu spielen. Zu Travolta ist immer hingegangen und hat gesagt, hier, guck mal, ich hab das Brettspiel, das offizielle Brettspiel zu Grease, zu dem Musical, wo Travolta ja mitgespielt hat. Jetzt gibt es ja zu jedem Film eigentlich ein Brettspiel, auch heutzutage noch. Und da ist er mit zu mir, los komm, ich spiele noch eine Runde. Und Travolta immer, oh Mann.
Mal arbeiten.
Und er hat auch ein Brettspiel zu Saturday Night Fever.
Auch.
Gibt's auch?
Nein.
Ja.
Tanzbrettspiel.
Haben da alle eine Macke. Amanda Plummer, ihre Rolle Honey Bunny, die hat ihren Namen von, also diese Rollenname Honey Bunny, hat ihren Namen von einem echten Kaninchen.
Oh.
Von einem echten Kaninchen. Und zwar von Linda Chen. Die Kollegin, die hatte Tarantinos handschriftlich gefertigtes Skript abgetippt. Mhm. War halt zuständige Tippse. Sag ich jetzt mal ganz, ganz skandalös, ja.
Muss ja auch mal vorstellen, das kann heute alles die Maschine machen.
Das kann heutzutage alles
fotografieren.
Du kannst Text, es einfach diktieren und dann wird es umgesetzt im Text. Wahnsinn. Damals muss noch abgetippt werden. Tarantino, der konnte sie nicht so richtig bezahlen, ne? Also richtig Geld hat er nicht gehabt. Also er hat versucht, in jeder Ecke zu sparen und er hat ihr gesagt, als Kompensation passt er mal auf ihr Kaninchen auf. Und das Kaninchen hieß Honey Bunny, beziehungsweise sie hat es vorgeschlagen, so rum. Weil er meint halt, ah, ich habe richtig Kohle und so, danke, dass du es gemacht hast. Und ich meinte so, du weißt du was, brauchst mich nicht bezahlen, passte mal auf mein Kaninchen auf, Honey Bunny. Und Tarantino so, nee, kein Bock. Oder keine Zeit oder was auch immer. Also er hat es nicht gemacht. Das hat so ein bisschen für schlechte Stimmung zwischen den beiden gesorgt und sie haben so ein bisschen zerstritten. Und sie meinte, ich habe das für dich gemacht und so. Und jetzt habe ich schon gesagt, ich verzichte da auf eine Bezahlung und du kannst sowieso mal auf mein Kaninchen aufpassen.
Sehr merkwürdige
Geschichte. Die haben sich aber später eingekriegt und sich wieder vertragen und dann ist dieses Kaninchen auch noch gestorben.
Oh.
So war der tot. Dama, Honey
Bunny. Aber es wurde ja für immer gewürdigt mit dem Namen.
Genau. Tarantino hat dann nämlich so ein schlechtes Gewissen wegen dieser ganzen Story gehabt, hat gesagt, okay, dann nenne ich hier diese Rolle, die Amanda Plummer spielt, einfach Honey Bunny. Die sollte irgendwie anders heißen. Also machen wir jetzt Honey Bunny draus. Okay. Weiter mit der Rollenverteilung. Die Rolle von Mia Wallace, die ist ja letztendlich an Uma Thurman gegangen. Ne? Mhm. Supergeil gespielt.
Supergeil gespielt.
Die war aber bei weitem nicht die erste, die gefragt wurde. Da gab es eine lange Liste mit Favoriten. Und da war zwar Uma Thurman mit drauf, aber die anderen, die hatten entweder keinen Bock oder keine Zeit oder was auch immer. Und nur Auszüge aus der Liste.
Ja, bin gespannt.
Isabella Rossellini.
Ah.
Nice. Julia Louis-Dreyfus, das ist die aus Seinfeld.
Ah,
okay. Mac Ryan wollte er gerne haben. Oh. Die hat gesagt, nee. Halle Berry, damals hat er auch die Idee gehabt.
Wäre auch nicht schlecht
gewesen. Dann so ein bisschen anders angelegt, Daryl Hannah, auch eine gute Idee. Rosanna Arquette, die dann letztendlich eine andere Rolle im Film bekommen hat. Er fand sie so toll, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann hat er sie in einer anderen Rolle besetzt. Im Film kommt sie vor so mit diesen hier überall gepeikt. Ne? Also diese so Tattoos und wie heißt denn das hier? Ohrringe, Nasenringe, Piercing ist das Wort. Piercing. John Cusack hat auch gefragt und Michelle Pfeiffer.
Das war auch nicht schlecht gewesen.
Und das ist das Ding, Tarantinos Original Favorite ist Michelle Pfeiffer gewesen, dass er halt meinte so, ja, die ist so eine klasse Frau und die ist halt mit diesem fiesen Obergangster zusammen und so, aber die hat's auch nicht gemacht.
Die hätte die Rolle auch ausgefüllt und Halle Berry hätte ich auch gut gefunden. Die drei fände ich gut, aber natürlich hat Uma Thurman das top besetzt.
Ja, genau, wir sitzen da, wir sehen das Endprodukt und denken uns, wie geil und es hätte gar nicht anders sein müssen. Und letztendlich hat sich auch jemand dazu entschieden. Hat halt gesagt, los komm, wir nehmen Uma Thurman. Mhm. Und da hat ja quasi deren Liebesbeziehung sozusagen angefangen. Die haben sich ja wahnsinnig lieb gehabt, Uma Thurman und Quentin Tarantino. Und über lange Jahre und dann später auch noch Kill Bill und so weiter gemacht und da durfte er dann auch mal an ihren Füßen spielen. Offiziell.
Wir haben so eine Einstellung, warte mal kurz, ich muss kurz die Füße zurechtrücken.
Ja, genau, genau. Die berühmte Szene, in der Mia Wallace da mit der Nadel wiederbelebt wird, ne? Für die den Film vielleicht noch nicht wieder gesehen haben.
Auch so ein Bild. Das ist auch so ein Bild, ja.
Sie hat ja eine Überdosis, ne, weil sie halt denkt, oh, guck mal, da liegt Kokain, schnupft es und dann ist aber kein Kokain, sondern Heroin, hurra. Mhm, und kriegt da halt eine Überdosis, fällt tot und also quasi tot und Travolta schleppt sie zu seinem Kumpel und die Freundin, das ist Rosanna Arquette, schleppt sie zu seinem Kumpel, wo ist mein kleines schwarzes Medizinbuch? Und er haut ihr diese, ja, du musst dir durch ihren Brust passen. Was, ich muss dreimal auf sie einstechen? Nein, es ist hart, du musst da durch.
Ich krieg Schmerzen, wenn ich dran denk.
Und er haut ihr diese Nadel ja richtig da rein.
Durch den Brustkorb.
Man sieht durch den Brustkorb und Wiederbelebung. Und
mit,
say something.
Adrenalin,
something.
Ne?
Ja. Wie ist das gedreht worden?
Keine Ahnung, in der Spritze, die nicht spritzt.
Ey, war echte Spritze, die war auch wirklich drin in ihrem Körper. Richtig drin, die Spritze. Rückwärts. Einfach rückwärts, ganz einfach. Sie haben Travolta, also ihr wurde die Spritze ganz vorsichtig in den Brustkorb rein, diese Nadel in die Brust, rein und kannst ja nur jemandem eine Spritze geben, ist ja kein Problem. Also so, also ne, alles desinfiziert. Spritze in den Brustkorb rein und dann hat Travolta halt in einer ruckartigen Bewegung halt es rausgezogen.
Ach komm, ey.
Und dann haben sie so es einfach rückwärts abgespielt und dann sieht es so aus, als wenn er da reinballert. Und
das ist halt, alter Schwede.
Diese Nadel wartet, weil da haben wir uns natürlich auch früher drüber unterhalten, so, hey, das haben sie gar nicht gemacht, das ist wahrscheinlich Plastik oder was auch immer und kann ja gar nicht sein. Und sie hat wirklich eine Spritze in ihrem Brustkorb gehabt und er zieht ihr die raus.
Geil.
Also er zieht sie raus, er haut sie an nicht
rein. Das ist mal ein Fun Fact.
Jules, Samuel L. Jacksons Rolle war ja, wie ich gesagt habe, extra für ihn geschrieben worden. Trotzdem dürfen da auch andere vorsprechen. Ne? Man muss da so ein bisschen mal gucken ab und zu. Hey, vielleicht bla bla bla. Einer von den anderen, die vorgesprochen haben, war Paul Calderon. Der hat unter anderem mit Harvey Keitel in Bad Lieutenant mitgespielt und auch bei King of New York mit Christopher Walken. Und den Calderon, den fand Tarantino beim Casting so gut. So gut, dass er wirklich sich hingesetzt hat und er hat wohl auch mit Jackson darüber gesprochen und gesagt, du pass mal auf, der Calderon. Also der, der Casting war so geil. Also ich glaube, das ist vielleicht besser für die Rolle, dass Samuel L. Jackson, als er Wind davon eben bekommen hat, hat gesagt, Moment mal, ist sofort, er war woanders, ist nach L.A. geflogen und hat gesagt, so pass mal auf, du kannst mir mal am Arsch lecken, Junge, du hast es für mich geschrieben und der Calderon, Spitzentyp, aber ich kriege diese Rolle. Ich bin Jules, pass auf. Und da hat er nochmal ungefragt, ja, der ist einfach hingeflogen, ungefragt und gesagt, ich mache jetzt hier nochmal für dich eine Szene, ich spiele das nochmal vor. Und er hat wohl auch an dem Tag, hat er so Burger und Drinks und sowas mitgebracht. Ne? Für diese Szene haben sie halt nochmal gedreht, wo er dann auch seine lange Rede hält, seinen langen Spruch. Diesen Bibelvers. Also der hat ist hin zu QT, zu Tarantino und hat gesagt, du, pass auf, Calderon, hin und her.
Ich mach das.
Und hat extra nochmal auf eigenen Nacken.
Wahrscheinlich ist er mit seiner 737 da kurz mal hingeflogen.
Weiß ich nicht.
Die in seinem Haus steht.
In seinem Privatjet, so, aber genau. Samuel L. Jackson ist so ein krasser Typ, vielleicht ist er selber geflogen. Also mit den Armen gewedelt und halt hingeflogen. Ja, kann ja auch sein. Jedenfalls hat er gesagt, nee, das ist meine Rolle.
Kann ich sagen, Samuel Jackson, ich habe gerade was durcheinander gebracht.
Ist nicht schlimm. Also übrigens dieser berühmte Bibelvers, ne, den Jules davor trägt, Ezekiel 25,17. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Diese Story, also diese Textstelle gibt's gar nicht so in der Bibel.
Ach so?
Ich habe früher gedacht, ja, das ist ja voll genau echt und so und das gibt's nicht so. Das
wäre jetzt nicht ausgedacht.
In Anführungszeichen, das sind also andere Zitate so zusammengestellt, die Texte verändert, die Worte verändert und so weiter. Weil irgendjemand gesagt hat, so pass mal auf, Bibelsprüche und so, da gibt es bestimmt so Leute, die das vielleicht nicht so geil finden und so. Und das ist mir doch scheißegal, ich mach das so. Ja, aber du müsstest doch dich schon an den echten Text halten und so, wenn du da schon die Bibel zitierst. Und dann hat er gesagt, sei dir bescheuert, das muss einfach geil klingen. Und hat halt das so zurechtgeschrieben, dass es halt dieser wahnsinnig geile Monolog, sage ich jetzt mal, ist, dieser Absatz, den Jackson da macht. Und ich hab zu den Leuten gehört, ich habe das auch propagiert, die meinte so, ja, das war was er da sagt, das ist aus der
Bibel.
Ist direkt aus der Bibel, das ist echt und so, das stimmt. Nee, stimmt nicht. Das ist so, Versatzstücke davon sind aus der Bibel, aber nicht so und auch nicht in Ezekiel 25,17.
Ja, das zeigt mal wieder Tarantinos Mind, wie der Mann drauf ist. Der war ja auch lange und gerne in Berlin, als er Glorious Bastards gedreht hat.
Ja, der hat ja eine Bude hier, glaube ich immer noch.
Und er war nämlich auch immer, wir sind hier am Platz der Luftbrücke, immer hier in Kreuzberg unterwegs und zwar hat man ihn dort auch in den diversen Bars immer wieder gesehen und er muss wohl hier irgendwo eine Wohnung haben.
Ja, ich glaube, die hat er auch noch.
Genau.
Also, würde mich nicht wundern. Ich glaube nicht, dass er die abgetreten hat. Ja. Hat er genug Geld. Oder? Apropos Geld. Das Portemonnaie von Jules, ne, was er im Film hat, erinnert sich dran, da steht doch drauf, Bad Motherfucker. Dieses Portemonnaie, da habe ich auch immer gedacht, das ist ja geil. So, entweder hat man sich das ausgedacht, klar, ist cool, aber das gehört wahrscheinlich Samuel L. Jackson. Es war auch ein echtes Portemonnaie von einer echten Person, die beteiligt war am Film. Tarantino. Das war sein Portemonnaie.
Bad
Motherfucker. und bleiben wir bei Tarantino selbst. Der hat ja einen wirklich wahnsinnig coolen Auftritt im Film als Jimmy, ne? Wenn da Travolta und Jackson ihren Wagen waschen müssen. Jedes Mal, wenn Tarantino vor der Kamera gestanden hat, hat ein Regiekollege übernommen. Also es gibt ja manchmal so, dass die Regisseure so hin und her rennen, ne? Und sagen so, Action, und, warte, jetzt bin ich in der Szene, bla bla. Ja,
okay.
Er hat sich das gedacht, so, ich nehme einfach meinen Kumpel irgendwie, beziehungsweise einen, den ich kenne, und heuche mal ein bisschen um, wer Bock hat. Jedes Mal, wenn er vor der Kamera war, hat ein Kollege übernommen. Bei Pulp Fiction, bei seinen Szenen, war es Robert Rodriguez.
Nee.
Yes.
Krass.
Die beiden kannten sich halt und später haben sie dann eben diesen Vampirfilm auch gemacht zusammen. From Dusk Till Dawn und diesen Anthology-Film hier Grindhouse, ne, haben sie dann auch zusammen gemacht. Und da ist so richtig die Freundschaft von den beiden durch die Decke gegangen. Also Tarantino hat gesagt, du willst nicht mein Co-Regisseur sein.
Das
aber nur auch, in diesen Szenen, wo er auf der, vor der Kamera zu sehen.
Auch echt treu, ne? Also er hat immer so seine Crew an Leuten, die er mag und auch dann immer wieder mit denen gerne arbeitet. Das finde ich schon ganz cool an ihm.
Ja, der wird sich bestimmt mit dem einen oder anderen auch mal überworfen haben in seinem Leben, aber das macht er schon, ja. Das ist so ein Team, so. Das sind so die Produzenten, mit denen er viel gearbeitet hat und so Produktionshäuser, mit denen er viel gearbeitet hat. Also hat ja auch viel mit Mr. Weinstein gearbeitet.
Oh ja, aber an dem ist, glaube ich, keiner vorbeigekommen. Ne?
An dem ist keiner vorbeigekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, da gibt es tatsächlich auch, da will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen auf das Thema, aber da gibt es wirklich gute Interviews, also on record von Tarantino, wie er über dieses Thema spricht. Einfach mal auf YouTube gehen. Tarantino über Weinstein. Er hat da wirklich sehr interessante und auch, finde ich, stellenweise wirklich wahnsinnig gute Sachen auch zu sagen, weil er halt meinte, wie der Typ zu ihm war, wie der drauf war und wie das alles kommen konnte und so. Und er hat sich da auch selber nicht rausgenommen aus dieser, wie sagt man?
Weißen Kinowelt?
Naja, nee, aus, von den Leuten, die eigentlich schuldig sind daran, dass es so weit kommen konnte. Mhm. Weil ich meine, das, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich will ich nicht über das Thema reden, aber es gibt ja genug Arschgeigen da draußen, die eben eigentlich wussten, wie der drauf war und was passiert ist.
Und gibt sich eine ganz kleine Mitschuld, oder was?
Und geben, naja, genau. Mhm. Und sagt halt, Mensch, da sind einige wirklich schuldig daran. Mhm. Also, er ist ja nur auch kein Engel. Bleiben wir beim Film. Meine,
das wäre echt ein ganzer Podcast nochmal.
Genau, bleiben wir beim Pulp Fiction, der ja nur so geschnitten ist, dass er nicht chronologisch abläuft, ne, wie ein Film eigentlich abläuft. Da gibt es ja so einige, aber es gibt jede Menge Websites, auf denen die korrekte Reihenfolge angegeben ist, also wie man den Film gucken könnte, damit es halt wirklich chronologisch passt. Aha. Ich habe das auch mal gemacht, aber klar, das macht nicht so viel Spaß wie der Film.
Nee.
Also wie die
letztendlich auch fallen lassen.
Weil, ja genau, weil die haben sich schon was dabei gedacht, ne? Dass halt an der einen Stelle wird jemand erschossen, dann kommt er aber eine halbe Stunde später, taucht er wieder auf, eben halt in einer anderen Sequenz, in einer anderen chronologischen Reihenfolge. Und ja, also dieses Tarantino-Crazy-Durcheinander, das ist halt einfach viel cooler. Anfangen soll man übrigens mit der goldene Uhr-Story. Diese Uhr hatte mein Vater in seinem Arsch. So, im Film kommt das F-Wort das ein um das andere Mal vor.
Du meinst das?
Sagen wir, wie es ist. Fuck. So, willst du mal raten, wie oft das in dem Film gesagt wird?
480 Mal.
Na, schön wär's.
Mehr.
Nee, ist weniger.
Weniger.
265 Mal. 265 Mal. Und ich finde es auch schon ganz schön viel. Vielleicht sind wir jetzt heutzutage auch andere Sachen gewohnt. Kann auch sein, dass Wolf of Wall Street den inzwischen da.
Ja, da war es wirklich noch mehr. Deswegen habe ich es auch in Erinnerung. Musste das dann gebiept werden oder durfte das drin bleiben?
Es gibt natürlich Versionen von dem Film, wo es gebiept wurde, beziehungsweise es gibt ja auch diese Flugzeugversion von dem Film. Ich weiß nicht, wie es bei dem hier ist, aber es gibt immer Versionen, die in internationalen Gewässern oder über internationalen Gewässern gezeigt. Und da werden dann halt aus Motherfucker wird so Brother Packer und so. Ja, wirklich. Ja,
echt.
Also ganz, ganz, ganz blöd, ja. In Pulp Fiction, also 1994, war das der Rekord. 265 Mal das F-Wort. Und ich weiß ja, wir sind der seriöse Film-Podcast, aber hier ist mal so eine lustige Zusammenstellung.
Bitte.
Aller F-Wörter aus Pulp Fiction. Und bitte.
Fucking. Fuck.
Jesus fucking Christ.
Oh, fuck me.
Fuck me.
Don't fucking. Fuck you.
Also wir gehen jetzt nicht die ganze Liste durch, oder das reicht, oder? Oder willst du noch mehr? Willst du noch ein bisschen was?
Das geht ja hier noch eine gute Minute weiter, das Ding. 2 Minuten.
Ja, wie lange ist es insgesamt? Ich kann es von dir
sehen, was sind das? 3 Minuten 32.
3 Minuten 32, fuck, zusammengeschnitten. Insgesamt,
aber da kommt es ja immer viel mehr vor.
Ja, krass.
Also da kommt es ja vor wirklich wie 3000 Mal.
265 Mal.
Okay.
Krass, ne?
Krass. Das ist wirklich krass.
Der Vorgänger übrigens, Reservoir Dogs, hatte 269. Mhm. Siehst du? Aber wir reden ja über Pulp Fiction. 1994, das war der Rekord in diesem Jahr. 265. Und auch eine komische Sache, auf die man stolz sein kann, wenn man möchte.
Rekord ist Rekord, ne?
Der 1964er Chevelle Malibu, das Auto von Vincent Vega, gespielt von John Travolta, ne? Das, was der fährt, das hat auch Tarantino persönlich gehört. Das war sein Auto. Mhm. Mein Auto. Und das wurde nach dem Dreh geklaut.
Oh.
Ja, und das Lustige ist, 20 Jahre später wurde es per Zufall entdeckt. Da hat die Polizei in L.A. So ein paar Kids festgenommen. Die haben einen alten Wagen zerlegt und irgendwie noch so ein anderer Typ involviert, irgendwie, glaube ich, der es in Auftrag gegeben hat oder sowas. Oder beziehungsweise der wollte diese alte Schrottschäse kaufen, die da halt von der Polizei konfisziert wurde, bla bla. Und dann musste nachgeprüft werden, naja, woher kommt denn das Auto, bla bla bla. Und da haben die festgestellt, Moment mal, Tarantinos Karre war das.
Nein.
Tarantinos Wagen war das.
Und das Auto hat doch jetzt eine Geschichte, oder?
20 Jahre später wiedergefunden. Apropos Autos, der Honda Civic, den Bruce Willis da als Butch fährt, das ist derselbe Wagen, der auch dann später in Jackie Brown vorkommt, den sie fährt, das ist ihr Auto.
Stimmt, Jackie Brown fährt mit diesem Scheißauto immer durch die Gegend.
Genau, und der steht in Kill Bill Volume 2 irgendwo auf dem Parkplatz einfach.
Also der hat sich durch alle Filme gemogelt.
Also nein, nicht alle, aber auch durch andere Filme damit gemogelt.
Der war braun, oder?
In Django Unchained kommt er, glaube ich, nicht vor.
So beige-braun. Krass.
So, eines der größten Mysterien zum Film ist natürlich dieser Aktenkoffer und was da drin steckt. Ne? Also Marcellus Wallace will ja diesen Aktenkoffer haben, Jules und Vincent Vega, also John Travolta und Samuel Jackson, besorgen von diesen Jungs da, ne? diesen Aktenkoffer, und wenn Travolta den aufmacht, ne, leuchtet ja dieses goldene Licht und man sieht ja nie, was drin ist. Mhm. Und dann hat sich jeder gefragt, was ist denn das, was ist da drin? Eine Theorie, das ist die Seele von Marcellus Wallace. Mhm. Seine Seele ist da drin. Der hat auch so ein 666-Tattoo irgendwie. Und dann halt so, ja, bla bla bla, das ist seine Seele, die da drin ist. Und er hat auch dieses Pflaster, was man in der... Hat er im Nacken, dieses ja. Pflaster. Und da haben die Leute gesagt, das ist da, wo die Seele rausgezogen rausgezogen wurde. Es ist wohl auch die Nummer auf dem Zahlenschloss, die eingestellt wird, ist wohl auch 666.
Okay.
Und ganz viele Theorien... Tarantino hat immer wieder in Interviews gesagt, es ist, was man auch immer sich vorstellt. Mhm. Also worauf man auch immer Bock hat. Also das fand er gerade geil, eben das nicht genau zu benennen. Manche sagen das auch so, waren eigentlich nur Diamanten irgendwie, um die es da gehen soll und so. Aber das wurde tatsächlich nie wirklich aufgeklärt.
Das ist doch schön.
Also, es gibt keine tatsächlich wirklich offizielle Version von dem, was da drin sein soll. So, dein beliebter Tanzwettbewerb. Es ist ja die Szene mit Travolta, ne, und Uma Thurman. Und man sieht ja, wie die beiden dann mit dieser Siegestrophäe da am Arm da rumstolpern, ne, und rausstolpern, ne, zum Auto und so weiter. Und da habe ich auch immer gedacht, ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ja, ist ja klar, die sind halt die Coolsten und so, haben das Ding halt gewonnen, ne? Und so, ja, geil, haben den Tanzwettbewerb gewonnen, haben die Siegestrophäe. Tatsächlich gibt es aber im Film eine Szene, da hört man im Radio von einer gestohlenen Siegestrophäe von einem Tanzwettbewerb.
Das sind so schöne Kleinigkeiten.
Ja, genau. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich muss es nochmal gucken.
Das macht er ganz gerne. Radio hinzuziehen, irgendwas zu belegen im Film.
Ja, ja, genau. Ne? Oh, Radio.
Upon a Time in Hollywood war es auch ganz oft mit drin.
Das war krass. Ne? Genau. Da waren ja die Radio. Bei Reservoir Dogs hat er neue Sachen einsprechen lassen, von Steven Wright und so weiter. Und hier bei Pulp Fiction sind es auch neu angesprochene Sachen gewesen. Und bei Once Upon a Time in Hollywood, da waren es echte Radio. Sendung von damals, diese Mitschnitte, die er hat laufen lassen. So geil.
Ja, wirklich gut.
Ja, stimmt. Sehr geil. Jedenfalls haben die das Ding geklaut. Die haben das nie gewonnen. Na klar, er ist auf Heroin. Sie denkt, er ist auf Kokain oder was auch immer. Beide besoffen und was auch immer sie sich noch reingezogen haben. Sie hat auch gekifft und sowas. Also, ist ja alles,
also alles, was drin passt.
Mega drin, Cocktail. Ne? Also auch Siegestrophäe klauen. Eins noch. Damit Travolta sich fühlt wie auf Heroin, wurde ihm von einem echten Drogenabhängigen, also einem Kumpel von Tarantino, so einiges empfohlen, wie er sich so in diese Stimmung dafür bringen kann.
Beschrieben, wie man sich auf Age fühlt oder was?
Genau, und zwar so als Geheimtipp jetzt für zu Hause,
zum Üben,
zum Nachmachen. Flasche Tequila, heiße Badewanne.
Oh.
Soll sich in eine heiße Badewanne legen und mit einer Flasche Tequila besaufen.
Und dann fühlt man sich wie auf
Heroin. Und dann soll man sich wie auf Heroin fühlen. Da ich noch nicht Heroin probiert habe, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber das würde einem Heroin-Flash wohl am nächsten kommen.
Okay.
Und ich meine, der arme John Travolta, was man nicht so alles durchmachen muss als Schauspieler, ne? Also bevor die gedreht haben, hat er gesagt, so, ich geh jetzt in die Badewanne. Wo ist mein Tequila? Aber hat er gut gemacht. So wie vieles gut gemacht wurde an diesem Film. Einen der absoluten Kultfilme. Wir kommen jetzt schon zum Ende, ne? Budget, Box Office und so weiter, Auszeichnung. Jetzt rate mal. Also,
ja, war, also 94.
Ich hilf dir, der war nicht sehr teuer. 1994, was wurde er gekostet haben?
Genau, also ich glaube mal, dass die Schauspieler bei Tarantino gerne mitmachen wollen. Das heißt, die machen nicht die Megagagen.
Da war er noch nicht der Meisterregisseur, ja, den alle geliebt haben.
Ja, da war er schon so ein
hat Drehbücher also
unter den Schauspielern sicherlich schon.
Ja, er hat das Drehbuch geschrieben für True Romance. Nicht True Romance, das sind ja die wahren Römer. Mhm. True Romance, da hat er das Drehbuch geschrieben.
Genau.
Und das von Natural Born Killers, das hat er dann auch schon, glaube ich, verkauft zu der Zeit.
Das ist auch ein wichtiger Posten. Drehbuch hat er selber geschrieben, Regie hat er selber geführt. Also sparst du schon mal Geld.
Ja. Ist so. Oder bezahlst dich selber.
Genau. Und ich gehe mal von so einer Summe aus wie 30 Millionen und vielleicht noch drunter, hat er das hinbekommen. Und das war so ein Husarenstück.
Mhm.
Und sagen wir mal 25 Millionen Dollar, 1994.
Weit drunter. 8,5 Millionen Dollar hat das Ding gekostet. Mehr nicht.
Krass.
Mehr nicht. Und das ist halt wirklich Peanuts. Das ist Peanuts.
Ja, no budget.
Das ist, ja genau, das muss fast schon. Aber fast
also in
schon.
Amerika?
No budget, no budget. Umgerechnet wären es heutzutage so irgendwie 17 Millionen Dollar, wenn man das heute das Geld ausgeben würde. Aber damals eben 8,5 Millionen Dollar. Mehr nicht.
Gut, also oder? Inklusive der Schauspieler, muss ja überlegen, das ganze Set, das Licht,
für
die Maske.
In Anführungszeichen
so
Minigagen gearbeitet. Selbst Harvey Keitel und so, die haben alle nicht viel bekommen für diesen Film.
Das ist echt krass. Da siehst du mal, Qualität muss nicht viel kosten.
Genau. So, was hat er eingespielt? Box Office, weltweit, ja, 1994.
Irre Summe, glaube ich. Also bis heute oder was?
Nee, damals. Also
ach so, okay.
Erster Run im Kino weltweit und es ist jetzt, also milliardenmäßig nicht, ne?
Nee, das
in die
weiß
Richtung musst du nicht denken.
Nee,
also 8,5 Millionen hat er gekostet, was hat er eingespielt?
150 Millionen hat er eingespielt.
Nicht schlecht. 214 Millionen Dollar, lalala, weltweit.
Geil.
8,5 Millionen gekostet, 214 Millionen eingespielt. Inflationsbereinigt wären das heute mehr als 428 Millionen Dollar. Nicht schlecht.
Für einen 17 Millionen Dollar Film umgerechnet.
Für einen 17 Millionen, ja. Genau. 17 Millionen Dollar ausgegeben, 428 eingespielt. You're never gonna work in this town again. Du bist nicht mehr über 500 Millionen gekommen.
Genau, und dann durfte Tarantino drehen, was er wollte.
Genau, 214 Millionen hat er eingespielt.
Krass.
Auszeichnung. Die Briten haben dem Samuel L. Jackson als bester Nebendarsteller einen BAFTA gegeben. Bei den MTV Movie Awards, als das noch ein Ding war, als es noch was bedeutet hat.
Das
war ein Ding früher, da haben sie den Preis gekriegt für die beste Tanzszene.
Ja.
Und es war da dann der beste Film des Jahres. Den Golden Globe gab es für das beste Drehbuch und eben, wie gesagt schon, die Goldene Palme von Cannes als bester Film. Und einen Oscar gab es auch. Wer hat den Oscar bekommen?
Lass mich kurz überlegen. Ich würde sagen, da hat man Tarantino einen Oscar gegeben.
Genau, für das beste Originaldrehbuch hat er seinen Oscar in die Hand gekriegt. Und das war auch gar nicht so eine Überraschung. Eigentlich war es allen klar, dass er da den Oscar kriegen würde. Und dann haben sie ihm den auch in die Hand gedrückt.
Hat er
sich gefreut. Ein mehr als würdiger, kultiger Platz 44 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Ausgabe 44. Platz 44, Quentin Tarantinos Pulp Fiction aus dem Jahre 1994. Das war's für diese Ausgabe schon wieder. Danke fürs Zuhören, danke Herr Mayer fürs Reagieren und Anteilnehmen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Wir hören uns dann demnächst wieder, hoffentlich in zwei Wochen, beim nächsten 100B FATS. Gerne auch vorher beim Logenplatz. Gerne. Hier dann also als nächstes Platz 43. Ist ein Film aus dem Jahre 2000. Und witzigerweise ist es ein Film, der ebenfalls mit Chronologie spielt, also mit Reihenfolge, von einem der absoluten Meister der Regie, ein Film über Tattoos.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, Visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.